Das alles am Donnerstag, am 4. Dezember ab 18.30 Uhr im Retronom, wo ihr euch, wie gesagt, auch dann im Zuge dessen noch diese Ausstellung Stadtbild mit Senf angucken könnt. Und wir hören jetzt hier einen Song, der gut passt zu oder thematisch passt zu dem Thema des Catcallings. Wir hören Fatigue, die am Samstag im Tico spielen mit einem Song über Catcalling. So klingt Musik von Fatigue, spielen am Samstag, dem 6. Dezember im Café Ticolor zusammen mit The Flick aus Münster. Wenn ihr es lieber etwas ruhiger angeht und gleichzeitig aber doch ein bisschen Bock auf Weihnachten habt und kirchlichen Dingen nicht ganz abgeneigt seid, dann empfehle ich euch, in die Augustinerkirche zu gehen. Täglich von 16 bis 19 Uhr gibt es dort eine Lichtkunst- und Musikinstallation bis zum 6. Januar. O Magnum Mysterium heißt sie. Und im Mittelpunkt steht das Geheimnis von Weihnachten. O Magnum Mysterium heißt das Projekt des Berliner Künstlerduos Kopffarben, der Landeskirchenmusikdirektorin Ingrid Kasper und des Augustiner Vokalkreises. Leuchtende Farben und biblische Figuren werden an die Wände der Kirche projiziert. Dazu erklingt passende Musik. Grundmotiv ist das Adventslied Maria durch ein Dornwald ging. Jeweils 18 Uhr gibt es einen kurzen Abendsegen. Ansonsten könnt ihr zwischen 16 und 19 Uhr einfach da reingehen. Der Eintritt ist frei. Schon in den vergangenen Jahren wurde in der Augustinerkirche zur Adventszeit eine solche Licht- und Klanginstallation gemacht. Und ja, immer mehr junge Menschen auch finden den Weg, weil sie das irgendwie interessant finden. So sagt es hier die Pressemitteilung. Das Duo Kopffarben aus Berlin, die machen sowas auch öfter. Das sind ein Programmierer und Medienkünstler und eine Malerin, die dafür sich die Räume anverwandeln, die sie dann in Licht und Klang tauchen. Täglich in der Augustinerkirche von 16 bis 19 Uhr, O Magnum Mysterium, Licht, Kunst und Musikinstallation. Und noch zwei kleine Hinweise für heute habe ich im Gepäck. Im Schamprowski gibt es heute einen Film zu sehen mit einem anschließenden Gespräch. Und zwar lädt das Kritische Lehramt zu Vena ein. Ein Film der Erfurter Regisseurin Chiara Fleischhacker. Und wir haben den hier im Radio auch ziemlich ausführlich besprochen, als er auf die Kinoleinwände kam vor einigen Monaten, und ich finde sehr, sehr zu Recht. Es ist ein krass guter Film. Ich möchte ihn sehr empfehlen zu gucken, und vor allem möchte ich ihn empfehlen zu gucken mit der Möglichkeit, sich hinterher zu unterhalten. Ich war damals dann aus Gründen alleine im Kino und hatte hinterher doch das Gefühl, es wäre eigentlich ganz schön, sich nochmal auszutauschen. Der Film über eine junge Frau, die in einer Partnerschaft lebt, beide konsumieren Crystal Meth, die Frau wird schwanger, und es stellt sich dann die Frage, was passiert eigentlich nun? Wie kann Verantwortung gehen oder was? Und toll. Also auf mehreren Hinsichten ein empfehlenswerter Film. Ich kann das jetzt nicht näher in Worte fassen, aber er läuft heute Abend im Schamprowski in der Magdeburger Allee ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und der letzte Tipp, etwas völlig anderes, ist eine Online-Veranstaltung von einer Veranstaltungsreihe des DGB Bildungswertes. Kein Randphänomen, Rechtspopulismus in der Gesellschaft und im Betrieb ist die Überschrift. Und es geht um genau dieses mit Peter Biel. Er ist Journalist, Autor und aktiv in der DJV und DJU und Verdi. Es geht um die Fragen, warum Rechtspopulismus nicht nur ein Problem des extrem rechten Randes ist, sondern eben auch gesellschaftlich weit verbreitet ist. Das eben auch dort, wo Menschen arbeiten gehen. Und die Frage steht im Raum, was kann konkret gemacht werden, um die Interessen aller Beschäftigten zu verteidigen. Das heute Abend 18 Uhr im Internet als digitales Angebot. Den Zugangslink und die Informationen bekommt ihr beim Bildungswerk, entweder unter connect.dgb-bwt.de, oder wenn ihr einfach Bildungswerk DGB Thüringen eingebt und auf die Seite kommt, dann findet ihr euch da auch hin. Und musikalisch abschließen möchte ich die Veranstaltungshinweise mit Musik von der Erfurter Band Schlünd. Die habe ich selber noch gar nicht so lange auf dem Schirm, aber ich finde sie sehr gut. Und sie spielen ebenso wie Fatigue jetzt am Wochenende eine Woche später im Café Ticolo. Wir bleiben quasi auch musikalisch ein bisschen in der Nähe, am 13.12. dann im Café Ticolo am Wenigemarkt zusammen mit Tiger Youth am 13. Dezember.
Zeit schmeckt, hat der Hausfrieden Bestand. Bestand.
Musik von Schlünd live zu erleben am 13. Dezember 13.12 im Café Ticolor hier in Erfurt. Und ich schließe einen Song an, bevor wir uns langsam dem nächsten Thema zuwenden, welcher mir gestern Abend in die Hände fiel und cool, ich finde es irgendwie gut. Dota Kehr und Rosa Hölger, dieses verdammte Gefühl.
Mit dem Auto ans Mittelmeer, da passt alles rein, was ich brauch. Mit dem Kühler neben mir hab ich immer kaltes Bier, unterm Federbett schlaf ich wie zu Haus. Und jetzt kommt dieses verdammte Gefühl von Urlaub nicht. Ich bin so weit dafür gefahren. Ich hab mir freigenommen, um mich frei zu fühlen. Jetzt hab ich Sand in meinen Haaren. Dieses verdammte Gefühl von Urlaub nicht. Ich hab alles perfekt geplant. Eine Woche lang nur Strand. Und jetzt ist mir langweilig. Mir langweilig, ja, ja, ja. Ich hab mir die Haare gefärbt und muss mich auch schon gegen Nazis wehren. Barfuß mit Klampfe vorm Center. Ich verachte den ganzen Kommerz. Und jetzt kommt dieses verdammte Gefühl von Punk sei nicht. Ich mach doch alles wie gewohnt. Ich saufe laut, ich geh zu weit. Ob sich der Aufwand irgendwann mal lohnt. Dieses verdammte Gefühl von Rebellion. Ich hab alles dafür getan. Ich ess mein Lieblingseis bei Mac es nicht. Man sieht's mir nicht mal an, dass ich's noch mag. Man sieht mir nicht mal an, ja, ja, ja. Ich hab heute Großputz gemacht. Wischen und waschen auf 90 Grad, die Flaschen zum Container gebracht. Am Abend zum Abschluss ein heißes Bad und jetzt geht dieses verdammte Gefühl von Dreck nicht weg. Ich hab so viel dafür getan, ich hab aufgeräumt, um mich gut zu fühlen. Jetzt kommt die Ordnung nicht in mir an. Dieses verdammte Gefühl von Dreck nicht weg. Mundspülung und Meditation, alles ist an seinem Platz. Aber wo ist mein Platz jetzt? Ja, wo ist mein Platz jetzt? Ja, ja, ja. Ooh.
dieses verdammte Gefühl von Rosa Hülger und Dota Kehr. Ihr seid hier bei Radio Frei, die Sendung heißt Unterdessen und nach dem nächsten Lied erfahren wir mehr über ein Beratungsangebot der offenen Arbeit, denn seit September kann man dort wieder Informationen bekommen zum Thema Kriegsdienstverweigerung. Dass das gerade wieder interessant wird für vor allem junge Leute, liegt auf der Hand, denn die Situation der Armee dieses Landes wird gerade stark diskutiert. Am Freitag dieser Woche soll eine Reform des Gesetzes dazu diskutiert und wahrscheinlich auch verabschiedet werden. Was nun eine Kriegsdienstverweigerungsberatung eigentlich macht, das werden wir hier gleich erfahren. Vorher aber Musik von Libanon Hannover.
Thank you.
Seit 2011 ist die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt. Nun ist es wieder im Gespräch, beziehungsweise soll die Bundeswehr vergrößert werden. Bis 2035 sollen insgesamt 460.000 Soldatinnen und Soldaten ihr angehören, inklusive von vielen ReservistInnen. Und ab Januar 2026 werden, so das aktuell besprochene Gesetz durch den Bundestag geht, alle potenziellen SoldatInnen erfasst und dann nach und nach ab dem nächsten Jahr auch gemustert. Also es läuft eine Maschinerie wieder an, die wir jetzt viele, viele Jahre nicht hatten. Und im Moment wird auch noch davon ausgegangen, dass sich genug Menschen freiwillig melden, um zur Bundeswehr zu gehen. Aber es steht auch schon so ein bisschen am Horizont die Frage, was ist denn, wenn nicht? Könnte wieder eine Wehrpflicht kommen oder so? Aufgrund dieser Entwicklungen bietet die offene Arbeit in Erfurt seit September wieder die Beratung zur Kriegsdienstverweigerung an und ich spreche jetzt mit Matthias Weiß. Hallo.
Hallo.
Ich habe so ein bisschen versucht, jetzt die aktuelle Situation so zu beschreiben. Stimmte das, also haut das ungefähr hin, wie ich es jetzt beschrieben habe?
Das haut ungefähr hin, so wie du es beschrieben hast. Also es ist so, wenn das Gesetz durch den Bundestag jetzt im Prinzip bestätigt wird, dann ist ab nächstem Jahr, ab Januar, werden alle, ja, ich sag mal, welchem Jahrgang, 2008, die werden angeschrieben, die kriegen einen Fragebogen, den sie ausfüllen. Die Männer müssen das ausfüllen, die Frauen können das freiwillig ausfüllen. Mhm. Und es geht praktisch darum zu ermitteln, wie die Motivation ist bei den Jugendlichen und die Fähigkeit auch. Aber es ist noch keine Musterung, sondern erstmal ein Fragebogen.
Genau, das die Frage dann, ob Leute auch nachher verpflichtet werden können, auch wenn sie das von sich aus nicht freiwillig entscheiden, die steht ja noch nicht so direkt an. Warum habt ihr denn jetzt trotzdem gesagt, wir bieten jetzt diese Beratung der Verweigerungssache an?
Na, wir haben gesagt, wir warten nicht erst, bis es soweit ist, sondern wir wollen uns im Vorfeld darauf vorbereiten, das im Prinzip schon wieder in Gang setzen und Menschen, also junge Leute ansprechen, die vielleicht verunsichert sind, die nicht wissen, was da jetzt auf sie zukommt, wie sie sich verhalten wollen. Deswegen haben wir gesagt, wir warten nicht erst, bis es soweit ist, sondern wir legen los.
Ihr habt das quasi bis 2011 auch schon gemacht. Ich habe so versucht, mich zu erinnern, als ich 18 war, das war noch mal ein paar Jahre vorher, aber ich erinnere mich in meiner Umgebung, eigentlich haben alle Zivildienst gemacht, ich kenne, glaube ich, niemanden in meinem Freundeskreis, der irgendwie zur Armee gegangen ist. Aber wie war das denn? Musste man, also wenn damals junge Männer 18 wurden, gab es eine Musterung, das haben alle gemacht, ne?
Bei der Wehrpflicht, als die noch im Gang war, es gab eine Musterung, dann konnte man sich entscheiden, ob er den Kriegsdienst verweigert oder nicht. Wer den verweigert hat und anerkannter Kriegsdienstverweigerer war, der hat dann in der Regel Zivildienst gemacht. Und wer das nicht gemacht hat, der wurde zur Bundeswehr gezogen.
Und diese Verweigerung, war das einfach nur so ein nö, möchte ich aber nicht? Oder war das so ein relativ komplexes Unterfangen, wie es mir jetzt auch, da werden wir gleich drüber sprechen, was das eigentlich alles beinhaltet. Aber war das damals einfach oder auch relativ aufwendig?
Das war entscheidend, dass man nicht einfach sagt, ich habe da keine Lust hinzugehen oder ich finde das doof, sondern man musste im Prinzip die Gewissensgründe darlegen. Gewissensgründe, warum man nicht den Dienst an der Waffe machen kann. Das ist auch jetzt so. Also es gibt das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen.
Was heißt das denn mit diesen Gewissensgründen? Was kann denn sowas zum Beispiel sein?
Na, es kann zum Beispiel, also für mich, ich bin Kriegsdienstverweigerer, für mich sind Gewissensgründe, dass ich zum Beispiel aus dem christlichen Glauben heraus keine Waffe anrühre und auch nicht auf Menschen schieße. Das verbietet mir praktisch meine innere Einstellung.
Ah ja. Also, und solche Gründe müssen dann quasi angeführt werden, damit das anerkannt wird?
Die müssen angeführt werden, genau. Also es muss im Prinzip klar sein, das sollte man auch nicht nur in 2-3 Sätzen machen, sondern es muss klar sein, es gibt da, sag ich mal, einen Prozess, wo auch diejenigen, die das dann prüfen, wo nachvollziehbar ist, aha, da ist eine innere Einstellung, die demjenigen sagt, ich kann aus Gewissensgründen nicht töten. Also für mich ist der Wert des Lebens so hoch, dass ich keine Waffe anrühre. Das ist jetzt zum Beispiel für mich der Fall. Andere könnten das ähnlich beschreiben, aber es muss die innere Einstellung klar werden, also nicht einfach irgendwas abschreiben.
Und geht es da grundsätzlich um keine Waffe anzufassen oder grundsätzlich nicht bei der Bundeswehr zu arbeiten? Also gab es da nochmal eine Abstufung oder ist es das Gleiche?
Also der Dienst an der Waffe ist, sag ich mal, wenn ich den ablehne aus Gewissensgründen, dann entsage ich im Prinzip ja schon der Bundeswehr.
Okay. Hm, weil
also das betrifft auch alle logistischen Sachen, also alles, was mit Waffen zu tun hat. Wenn ich sage, ich rühre kein Gewehr an, kann ich auch keinen Panzer fahren.
Hm. Aber du könntest ja kochen. Also es gibt ja auch so Tätigkeiten bei der Bundeswehr, wo man nicht direkt militärisch eingebunden ist. Deswegen fragte ich mich, ob die Verweigerung zur Wehrpflicht zu gehen dasselbe ist wie Waffe zu verweigern oder ob es da innerhalb dann nochmal eine Unterscheidung
gibt. Zum Schluss ist die Armee, sag ich mal, eine waffenfähige Truppe und auch der Koch oder, sag ich mal, alles, was da im Hintergrund ist, Logistik, dient letztendlich dazu, militärisch aktiv zu werden.
Und der Grundwehrdienst, oder ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtigen Wörter benutze, ist ja, glaube ich, auch für alle erstmal gleich die Grundausbildung, die sie da machen. Okay, also wir reden über damals und über jetzt. Also quasi die Frage der Verweigerung ist die gleiche, damals wie jetzt, oder? Obwohl, also wäre jetzt dann die gleiche, wenn tatsächlich die Pflicht käme, aber die Frage mit dem Zivildienst und sowas, das ist alles noch nicht geklärt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das ist nicht geklärt. Also bis jetzt geht es erstmal darum, dass die Regierung darauf setzt, dass es Freiwillige gibt, die sich dann irgendwie freiwillig melden, aufgrund dieses Fragebogens auch. Und wenn das nicht ausreicht, dann muss sowieso der Bundestag, also das Parlament, nochmal schauen, wie sie Leute rankriegen. Also ob sie das in so einem Art Losverfahren, wie das jetzt in letzter Zeit irgendwie in aller Munde war, machen. Das ist noch nicht entschieden. Also bis jetzt setzt man auf Freiwilligkeit.
Ihr bietet nun also diese Beratung an. Was beratet ihr denn? Warum brauchst du dafür eine Beratung? Was macht ihr da?
Na, die Fragen, die an uns gestellt werden, sind erstmal so, was kommt da auf mich zu? Das fragen zum Beispiel Jugendliche bzw. Eltern. Und denen erklären wir im Prinzip nochmal die momentane Gesetzeslage, so wie wir das gerade jetzt auch besprochen haben. Und wenn es dann darum geht, dass sie sagen, naja, ich möchte aus Gewissensgründen verweigern, dann müssen die erstmal gemustert sein. Also das sind so rechtliche Sachen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin noch gar nicht gemustert, aber ich verweigere. Sondern die Grundlage ist, erstmal den Antrag auf eine Musterung zu stellen. Und erst wenn die Musterung erfolgt ist, dann kann ich auch den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigern.
Ach was, aber jetzt quasi schon proaktiv einen Antrag für die Musterung zu stellen, ist dann, also weil ich könnte ja auch sagen, dann warte ich halt, bis ich irgendwann dran bin, wenn die nach und nach anfangen, die Leute zu mustern.
Das ist die eigene Entscheidung, die man fällen, sag ich mal, muss. Hm. Also das können wir im Prinzip, wir können nur darlegen, so und so sieht's aus. Du hast die Möglichkeit, das so zu machen oder so.
Aber natürlich, die Option besteht quasi.
Die Option besteht auch. Ja. Man kann auch sagen, ich warte meine Musterung ab. Weckt da jetzt lieber keine schlafenden Hunde. Ab 2027, nach der jetzigen, sag ich mal, nein, nicht nach der jetzigen Gesetzeslage, aber wenn das so durchgeht, ab Juli wird die Musterung für alle dann sowieso, sag ich mal, verpflichtend.
Ja.
Spätestens dann muss man sich entscheiden und gucken.
Okay, das heißt, ihr klärt auf, ihr gebt die Informationen, mit denen die Jugendlichen zu euch kommen. Ihr macht das aber auch nicht nur für junge Leute, oder? Es gibt so eine Beratung auch für Soldatinnen und Soldaten, die quasi schon im Business sind, habe ich gelesen.
Für die machen wir das auch. Hatten wir auch, als die Wehrpflicht noch nicht ausgesetzt war, hatten wir auch manchmal solche Fälle gehabt, wo Leute, die praktisch bei der Bundeswehr schon Dienst hatten oder gemacht haben, verweigern wollen oder da rausgehen. Das ist natürlich kompliziert, das ist schwierig.
Weil die haben quasi ihre Einstellung geändert dann in der Zeit.
Ja, das gibt es auch. Und wir beraten auch Menschen, die in der Bundeswehr früher tätig waren, ihren Grundwehrdienst gemacht haben, aber die sich jetzt aktuell entscheiden, aus Gewissensgründen kann ich das nicht mehr machen. Also Reservisten und Reservistinnen.
Dass sie quasi im Falle des Krieges würde man die normalerweise einziehen und dass das dann nicht passiert.
Ja.
Das sind die Reservisten. Okay, jetzt habt ihr quasi ab September gesagt, jo, wir machen wieder diese Beratung. Wie groß ist denn der Zulauf? Also es ist tatsächlich schon so ein Thema, obwohl es ja quasi noch gar nicht an der Stelle ist, dass der Zwang direkt vor der Tür steht.
Also wir bieten das einmal wöchentlich an. Ich sag mal, aktuell ist es so, dass vielleicht donnerstags 1-2 Beratungen sind. Es gibt auch Anfragen an uns, wo wir die Beratung also nicht an dem Donnerstag durchführen, sondern vielleicht telefonisch oder wo dann eben auch Termine gemacht werden.
Und sind die Fragen oder die Ängste der Leute die gleichen wie damals noch vor 2011 oder stellt ihr fest, dass es jetzt irgendwie eine andere Situation ist?
Es ist eine andere Situation. Also die Sorge ist größer, weil auch mit dieser Kriegstüchtigkeit und mit dem, was gerade an Aufrüstung passiert, da sind größere Ängste und Unsicherheiten damit versehen. Und das war eben vor 2011 Na, nicht so gravierend wie jetzt, so würde ich das beschreiben. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass jetzt eine Generation aufgewachsen ist, die diese Wehrpflicht ja gar nicht kannte und mit einmal kommt das jetzt. Ja. Also die müssen sich da praktisch neu damit befassen. Und das war vorher eben nicht so. Da gab es die ja, die Wehrpflicht, und da musste man sich damit befassen und musste sich entscheiden. Hm. Aber dieses Bedrohungsszenario, da könnte was passieren und dass ich im Ernstfall, sag ich mal, zum Kriegsdienst rangezogen werde, die ist stärker da. Hm.
Nun seid ihr ja die Beratungsstelle in der offenen Arbeit. Ist das eigentlich die einzige hier in Erfurt, beziehungsweise wie verteilt sind denn solche Beratungsstellen?
Also es gibt eine Beratung in der JG Stadtmitte in Jena, die machen das einmal monatlich. Dann, wir hatten vor 2 Wochen eine Weiterbildung gehabt mit dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, also mit Jens Latke. Und da waren Leute aus Gera da, aus Weimar, Jena habe ich gerade schon erwähnt. Mhm. Und es waren auch noch Leute aus Erfurt da, wo ich aber jetzt nicht mehr weiß, aus welchem Zusammenhang die da waren. Mhm. Also da entwickelt sich auf jeden Fall was.
Und ist das oft so an kirchliche Träger angedockt, wie es bei euch auch ist?
Nee, ist nicht automatisch so.
Ist nicht automatisch so. Und spielt das bei eurer Beratung eine große Rolle? Also du hast ja für dich persönlich schon gesagt, dass das quasi deine Motivation war, aber ist das, ja, spielt das da eine Rolle?
Für die sich bei uns beraten lassen, ist das nicht vordergründig. Also dass das jetzt eine kirchliche Geschichte ist, sondern es geht erstmal darum, wie kann ich diesen Kriegsdienst, sag ich mal, verweigern aus Gewissensgründen? Da spielt jetzt nicht die Christlichkeit oder die Kirchenzugehörigkeit oder sowas eine Rolle.
Aber wahrscheinlich, dass ihr es überhaupt anbietet, aus der Motivation heraus, dass ihr halt eine kirchliche Einrichtung seid.
Dass wir das für uns so entschieden haben, ja.
Ja, genau. Wie hoch sind eigentlich die Chancen, dass das dann anerkannt wird? Also gab es, gut, die Erfahrung ist ja wahrscheinlich dann eher die von früher, gab es da auch öfter welche, die abgelehnt wurden oder so?
Was ich vorhin schon gesagt habe, entscheidend ist, dass denjenigen, die das sich angucken und prüfen, dass denen klar ist, aha, da ist wirklich eine Gewissensentscheidung, da ist was Reflektiertes, Inneres da und das ist nicht irgendwo von jemandem abgeschrieben oder aus dem Internet gezogen. Also das kriegen die mit. Wenn die mitkriegen, das ist nicht authentisch, dann ist das schwierig. Aber wenn man darlegen kann, dass man wirklich authentisch diesen Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigert, dann sind die Chancen sehr gut, das irgendwie durchzukriegen. Mhm. Und in der Richtung beraten wir auch. Also da führen wir auch Gespräche oder reflektieren nochmal, wenn jemand sagt, ich kann aus den Gründen nicht verweigern, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das jetzt schreiben soll, dann kann man auch ein Gespräch führen und das ein bisschen herausformen und sagen, hier, an dem Punkt könntest du vielleicht nochmal ein bisschen stärker irgendwie in dich gehen und das noch ein bisschen deutlicher machen.
Das ist ja auch nichts, was wir irgendwie alltäglich tun, solche Sachen niederzuschreiben. Also ich stelle mir gerade vor, wie würde ich denn sowas formulieren? Und ist, glaube ich, keine einfache
Übung. Das sind halt Gespräche eben wichtig, ne?
Ja. Nun befinden wir uns in einer politisch ja angespannten Situation und die Reform des Wehrdienstgesetzes wird ja angestoßen, damit Deutschland aus Sicht der Befürworter in die Lage versetzt wird, sich entsprechend dieser Situation wehren zu können. Was sagt ihr denn zu der Kritik, ihr würdet dieser sicherheitspolitischen Notwendigkeit entgegenarbeiten?
Na, erstens mal ist es grundgesetzlich ja verankert, dass man den Dienst, sag ich mal, den Kriegsdienst verweigern kann. Das ist erstmal ein Grundgesetz, auf was man sich berufen kann. Und solange wie es das gibt, ist das auch mein gutes Recht. Da muss ich mich nicht irgendwo begründen, warum ich das jetzt wahrnehme. Ja. So. Und wir setzen nicht auf militärische Mittel, die gibt's. Gibt es weltweit, also die Aufrüstung ist ja im Gange, sondern wir setzen darauf, dass es zivile Mittel gibt, Konflikte, sag ich mal, anders zu lösen und eben nicht militärisch. Und uns ist es wichtig, da entsprechend eben auch junge Menschen in die Richtung zu bilden oder zu unterstützen, die nicht dieses Militärische irgendwie machen wollen.
Gab es bei euch auch schon mal welche, die zur Beratung gekommen sind und sich danach entschieden haben, zur Bundeswehr zu gehen?
Ich weiß es jetzt nicht, ich würde es nicht ausschließen, also das kann durchaus möglich sein, aber das ist mir jetzt
ist wahrscheinlich
nicht
auch ein großer Einzelfall, aber es kann ja sein, jemand informiert sich einfach in alle Richtungen und entscheidet dann
nochmal. Es kann auch sein, dass jemand zu uns kommt und sagt hier, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich zur Bundeswehr gehe oder nicht und wir beraten dann denjenigen und dann sagt er vielleicht, naja, die Gründe, die ihr mir so genannt habt oder was wir uns unterhalten haben, ist vielleicht doch bei mir nicht so ganz gewichtig. Vielleicht gehe ich doch zur Bundeswehr. Also damit muss ich leben, das ist so.
Ja. Aber dann ist es ja auch eine gut überlegte Entscheidung immerhin und nicht irgendwie ein Schnellschuss. Okay, ich habe so gemerkt, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, dass ich gar nicht so viel weiß. Gibt es Missverständnisse über Kriegsdienstverweigerungen, die euch öfter mal so vorkommen?
Da weiß ich jetzt nicht, wie du das meinst oder was du meinst.
Weiß ich nicht, dass das so, zum Beispiel wie ich dachte, dass bei Zivildienst war das einfach nur, nö, ich will nicht zur Armee, mache ich Zivildienst und Kriegsdienstverweigerung ist nochmal was anderes.
Nee. Oder? Das könnte sein, dass jemand sagt, naja, ich finde die Bundeswehr doof und ich unterstütze die nicht, weil das, was weiß ich, Deutschland ist eben so und so ein Land und das reicht eben nicht. Deswegen habe ich gesagt, Gewissensgründe sind entscheidend. Also nicht eine politische Einstellung. Zum Schluss kann auch das Gewissen eine politische Einstellung sein, durchaus. Also das steht ja im festen Zusammenhang. Aber sowas wie gesagt, Bundeswehr finde ich doof und Uniform finde ich auch doof und deswegen gehe ich da nicht hin und Befehle führe ich sowieso nicht aus. Das reicht alles nicht aus.
Das reicht nicht aus. Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht gerade 17 ist oder auch 18 und denkt, oh, das geht mich ja jetzt irgendwie an. Was würdest du empfehlen, direkt zu euch zu einer Beratung zu kommen oder gibt es noch irgendwie andere Möglichkeiten, sich zu informieren oder sich damit auseinanderzusetzen?
Man kann im, sag ich mal, Netz erstmal nachgucken. Es gibt ja die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstverweigerer. Da kann man sich erstmal erkundigen. Die beschreiben auch, dass wie die Gesetzeslage ist, beziehungsweise was man irgendwie machen könnte, wie man sich selber erstmal da Gedanken macht. Und wenn man dann merkt, das ist ein Weg, den könnte ich gehen, da bräuchte ich aber noch ein bisschen mehr Unterstützung oder Beratung, dann kann man sich auf jeden Fall an uns oder auch an andere wenden, also auch die Deutsche Friedensgesellschaft. Wir haben zum Beispiel jemanden bei uns in der im Beratungsteam, Wolfgang Geffe. Der ist für den Thüringer Raum zuständig. Mhm. Der ist bei der Deutschen Friedensgesellschaft.
Okay. Jetzt am Freitag wird ja zum einen abschließend im Bundestag über dieses neue Gesetz oder die Reform gesprochen und entschieden. Und es gibt auch bundesweit Schulstreiks, wo also junge Menschen auf die Straße gehen und, so wie ich es verstanden habe, dagegen protestieren, dass so wenig mit ihnen über die Sache geredet wurde. Kommt euch das auch unter, dass junge Menschen sich quasi nicht genug eingebunden fühlen in die Debatte, beziehungsweise vielleicht so zum Ende des Gesprächs habt ihr irgendwie auch Forderungen an die Politik, wie man immer so schön sagt, oder irgendwie nochmal so ein Gedanke, der dann nicht gut auftaucht?
Naja, das, was du gerade selber schon gesagt hast, also da wird darüber entschieden, eine Verpflichtung für junge Menschen zu machen. Das wird von Leuten entschieden und gemacht, die das direkt gar nicht betrifft. Und ja, ich sag mal im Ernstfall, im Kriegsfall, wer geht zu diesem Krieg oder wer nimmt an solchen Sachen teil? Das sind nicht diejenigen, die das irgendwie entscheiden, sondern das sind diejenigen, die eben junge Leute, die gemustert sind, die zur Wehrpflicht oder zum Kriegsdienst einberufen werden. Also Politiker und Politikerinnen, die stehen da nicht an erster Reihe in solchen Sachen. In keinem Land ist mir nicht bekannt.
Die offene Arbeit bietet Beratungen zur Kriegsdienstverweigerung an jeden Donnerstag. Das können wir vielleicht noch mal sagen. Jeden Donnerstag?
Jeden Donnerstag, 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr bei uns in der offenen Arbeit. Und wenn jemand diesen Termin nicht wahrnehmen kann, dann einfach eine E-Mail an uns schicken beziehungsweise bei uns anrufen. Ich kann noch mal die Telefonnummer durchgeben. Das ist die 0361 64 22 661. Oder unsere E-Mail-Adresse ist offenearbeiterfurt@gmx.de. Offene Arbeit Erfurt, alles zusammengeschrieben.
Ich danke dir, Matthias Weiß von der offenen Arbeit, über die Beratung zur Kriegsdienstverweigerung. Danke.
Ja, bitte.
Das war Musik von Meute. Und zuvor hörten wir das Interview zur Kriegsdienstverweigerungsberatung der offenen Arbeit. Und kurz angedeutet hatte ich schon, dass jetzt am Freitag, am 5. Dezember, an dem Tag, an dem das neue Gesetz im Bundestag besprochen und höchstwahrscheinlich auch beschlossen werden wird, Demonstrationen stattfinden. Bundesweit in vielen, vielen Städten gibt es einen Schulstreik gegen die Wehrpflicht, die ja so noch nicht kommt, aber kommen könnte. Am Freitag 10 Uhr in Erfurt ist der Treffpunkt der Theaterplatz. Und es gibt in Erfurt noch mindestens eine zweite Veranstaltung von der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, SDJA, 17 Uhr am Angermuseum.
96,2.
Wir hören jetzt hier einen neuen Denkanstoß, eine kleine Reihe, die sich das DGB Bildungswerk überlegt hatte, auf Bildern und Karten und jetzt auch im Audioformat zum Bereich Migration an die Menschen zu bringen, denn laut Umfragen ist das weiterhin eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen. Viele reden darüber, aber es gibt eben auch Missverständnisse und einfach falsche Annahmen. Wir hören jetzt hier den vierten Teil dieser kleinen Reihe. Denkanstöße.
Alles, was Menschenrecht ist.
Die Vereinten Nationen haben 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte abgegeben. Die damals 56 Mitgliedstaaten verabschiedeten den Text unter dem Eindruck des gerade beendeten Zweiten Weltkrieges. Er beginnt mit der Zeile: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Die Erklärung war Grundlage für die spätere und völkerrechtlich verbindliche Europäische Menschenrechtskonvention. Unter anderem sichert sie Menschen das Recht auf Leben oder das Recht auf Freiheit und Sicherheit zu. Für jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns ist dies eine Art Lebensversicherung. Dennoch wird viel diskutiert, was sich Deutschland oder Europa in Bezug auf die Aufnahme Schutzsuchender noch leisten könne. Es werden Forderungen nach geschlossenen Grenzen oder Obergrenzen laut. Deren Umsetzung wäre eindeutig eine Missachtung der Menschenrechte der Betroffenen. Schon jetzt sind die Maßnahmen an den europäischen Außengrenzen so rigide, dass sie das generelle Schutzversprechen für alle Menschen in der Praxis unterlaufen und die Menschenwürde missachten. Sind wir wirklich an dem Punkt, dass wir uns die Achtung der Menschenrechte nicht mehr leisten können? Genauso hochmoralisch und grundsätzlich ist die Frage, die hinter den oben genannten Forderungen steht. Wie viel wert ist eine Versicherung, wenn sie im Zweifelsfall nicht trägt? Denkanstöße. Weiterführende Informationen unter nachgedacht.dgb-bwt.de. Thank you.
96,2.
Man muss geistig flexibel bleiben, gerade in meinem Alter.
Und ich gebe zu, es wirkt ein bisschen reingequetscht. Zumindest, weil ich eben die Musik abbrechen musste. Aber ich möchte doch noch gerne einen etwas leichten Blick ins Wetter werfen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns alle betrifft. Und naja, jetzt wollten wir... Wenn die Gedanken Kreise gehen, die dann durch den Mund nicht so gut rauskommen können oder sollten, wie sie wollen... Wir bewegen uns in den nächsten Tagen auf jeden Fall so einstellig in einstelligen Werten, was die Temperaturen angeht. Auch mit Niederschlag können wir wahrscheinlich erst ab dem Wochenende wieder rechnen. Die nächsten Tage versprechen uns Sonne und Wolken und vielleicht auch Nebel. Und das ist der Punkt, an den ich gerne noch mal näher eingehen möchte. Denn Nebel war nicht nur gestern bei uns hier im Radio ein Thema, sondern auch beim Deutschen Wetterdienst. Denn die schicken immer mal wieder gerne Infos raus zu Wetterphänomenen und das haben sie nun zum Nebel getan, der uns dieser Tage öfter noch mal besuchen kann, denn bis zur Wintersonnenwende am 21. Dezember werden die Tage weiter immer noch kürzer und die Nächte damit länger und damit dauert auch die nächtliche Auskühlung immer länger an. Und gerade bei schwachen Windverhältnissen während Hochdrucklagen kann sich die Luft dann im Laufe der Nacht bis zur sogenannten Taupunkttemperatur abkühlen. Und das ist nicht die Temperatur, ab der Eis taut, sondern die Temperatur, ab der sich Tau beispielsweise auf Wiesen niederschlägt. Und beim Erreichen dieser Taupunkttemperatur ist die Luft mit Wasserdampf gesättigt und dieser kondensiert dann und es bilden sich winzige Nebeltröpfchen. Und diese Art des Nebels, die können wir dieser Tage viel beobachten. Er heißt übrigens Strahlungsnebel. Und wenn die Sichtweite in Augenhöhe über einem Kilometer ist, dann heißt das Ganze Dunst. Und wenn sie weniger ist, dann heißt es Nebel. Nebel war auch gestern in der Musiksendung Musik Challenge der Begriff, um den sich alle Songs der Sendung drehten. Und ich habe jetzt hier auch noch einen, der hat es leider nicht in die Sendung geschafft, aber kann uns jetzt hier beglücken. Es ist ein sehr alter Song und damit möchte ich mich auch von euch verabschieden. Wir hören jetzt überraschenderweise und dennoch mit offenem Ohr Im Nebelmeer von den Pudis. Ich wünsche euch was, bis bald, macht's gut.